und auf den Nordring Richtung Bern ab Affoltern. Jetzt ist es 8 Uhr, das heute Morgen, heute mit der Romana Kaiser.
Guten Morgen. Er ist EU-Kritiker und Trump-Fan. Der neue polnische Präsident heißt Karol Nawrocki und kommt aus dem rechtsnationalen Lager. Was seine Wahl jetzt für Polen bedeutet, das besprechen wir gleich als erstes. Und Russland werde in den Verhandlungen zum Ukraine-Krieg an seinen Forderungen festhalten. Daran ändern auch die ukrainischen Angriffe nichts. Das sagt unser Korrespondent, nachdem die Ukraine am Wochenende Militärflugplätze in Russland beschossen hat. Ja, nach einem heißen und sonnigen Wochenende ist es jetzt zum Wochenstart deutlich kühler und grauer, lieber Schmidt.
Guten Morgen. Ja, es hat viele Wolken heute, dazu gibt es Regenschauer und auch Gewitter, das Ganze bei 21 Grad.
Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen haben sich die beiden Kandidaten ein regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Gemäß dem offiziellen Ergebnis gewinnt der rechtskonservative Kandidat Karol Nawrocki, und zwar mit fast 51% der Stimmen, also ziemlich knapp. In den ersten Prognosen nach der Wahl hat noch sein Gegenkandidat geführt, Rafael Trzaskowski von der proeuropäischen Regierung. Ich habe unsere Osteuropa-Korrespondentin Judith Huber in Warschau heute früh gefragt, was hat denn jetzt den Ausschlag gegeben für den Sieg von Nawrocki?
Ja, Nawrocki ist bei der knappen Mehrheit der Polen und Polinnen einfach besser angekommen als sein Herausforderer. Mit seiner hemdsärmeligen Art und seinen harten, pointierten Aussagen konnte er überzeugen. Offenbar eben mehr als der weltläufige Städte Trzaskowski, der eher etwas elitär wirkt. Und Polen ist nach wie vor ein sehr konservatives, nach innen gekehrtes Land, das nicht zu viel Veränderung und nicht zu viel Einmischung von außen will. Und diesen Leuten schien Nawrocki offenbar die bessere Wahl. Und außerdem ist das Resultat auch ein Misstrauensvotum gegenüber der Regierung von Donald Tusk. Viele sind unzufrieden damit, dass die Regierung nicht das geliefert hat, was sie versprochen hat. Und ich denke, schlussendlich zeigt das sehr knappe Resultat einmal mehr, wie tief gespalten das Land ist, und diese Spaltung, die dauert wohl noch länger fort.
Jetzt haben wir gehört, Nawrocki ist ein Rechtskonservativer, sieht die EU eher kritisch. Erzählen Sie uns noch mehr, wer ist dieser Karol Nawrocki?
Nawrocki ist 42 Jahre alt, er ist ein konservativer Historiker, sogar ein Nationalist. Er ist Direktor des Instituts für Nationales Gedenken und eigentlich parteilos. Er wurde dann aber von der nationalkonservativen PiS als Kandidat aufgestellt. Er ist ein EU-Skeptiker und hat sich im Wahlkampf klar als Fan von US-Präsident Trump und dessen Politik gezeigt und wurde auch von ihm unterstützt. In Sachen Ukraine will er das Nachbarland militärisch zwar unterstützen, ist aber gegen einen EU- und einen NATO-Beitritt der Ukraine. Er ist für eine Begrenzung der Migration, gegen den Green Deal der EU und für ein sehr restriktives Abtreibungsrecht. Und man muss sagen, er ist bei vielen Themen noch rechter als sein Vorgänger im Präsidentenamt, Andrzej Duda, der ja auch zur PiS gehört.
Und was bedeutet jetzt ein Sieg für Polen und für die EU?
Für die Regierung Tusk ist es ein sehr schwerer Schlag. Sie hatte darauf gehofft, dass sie die Blockade durch den Präsidenten endlich beheben kann und sie freie Hand hat, denn der polnische Präsident hat ein Vetorecht. Man könnte es auch positiv sehen und sagen, nun bleibt das Gegengewicht zur Regierung erhalten, eine Art Kontrolle, aber ich denke, faktisch führt das zu einer gelähmten Regierung und zu einer Instabilität, denn es kann gut sein, dass die sehr breite Regierungskoalition vielleicht auseinanderbricht und es zu Neuwahlen kommt. Und für die EU heißt es, dass dieses wichtige osteuropäische Land nicht so handlungsfähig ist, wie es sein könnte, und dass die EU-skeptischen nationalistischen Kräfte Aufwind haben und vielleicht sogar in naher Zukunft wieder ans Ruder kommen.
Das die Einschätzungen unserer Osteuropa-Korrespondentin Judith Huber. Sie hat die Wahlen in Polen, in der Hauptstadt in Warschau, mitverfolgt. Der Ukraine ist offenbar ein Überraschungsangriff gegen die russische Luftwaffe gelungen. Der ukrainische Geheimdienst hat gleich mehrere Militärflughäfen in Russland angegriffen und dabei, wie er selber sagt, rund 40 Kampfflugzeuge zerstört. Das russische Verteidigungsministerium bestätigt die Angriffe und sagt, ja, es seien mehrere Flugzeuge in Brand geraten. Was bedeutet denn jetzt dieser Schlag gegen die russische Bomberflotte? Das hat Can Gülahcigil den deutschen Militärexperten Nico Lange gefragt.
Ja, zunächst mal bedeutet das für die Ukraine, dass die Zivilisten weniger russischen Terror fürchten müssen. Das sind ja die Bomber, die Marschflugkörper, Raketen immer wieder in die ukrainischen Städte schießen in diesen kombinierten Angriffen. Das sind die Bomber, die verantwortlich sind für sehr, sehr viele zivile Todesopfer. Auch dafür, dass die Infrastrukturen in der Ukraine beschädigt sind, dass die Menschen im Winter ohne Heizung und Strom gesessen haben. Also all das wird weniger passieren, wenn jetzt von diesen Bombern so viele beschädigt sind. Für Russland bedeutet das einen ganz erheblichen Schaden im strategischen Potenzial, das übrigens ja nicht nur die Ukraine bedroht, sondern auch den gesamten Westen, weil viele dieser Flugzeuge, also zum Beispiel vom Typ Tu-95M oder vom Typ Tu-22, überhaupt gar nicht mehr produziert werden. Also wenn die beschädigt sind, sind die weg.
Und was bedeutet dieser Rückschlag für Putins nukleare Strategie?
Zunächst mal hat Putin sich blamiert. Es gibt eine bemerkenswerte Diskussion derzeit in Russland, in Militärkreisen und bei Militärbloggern, die voller Respekt sind für die Operation der Ukraine und voller Hass und Wut auf ihre eigene Führung. Also für Putin und für die militärische Führung Russlands ist das ein Tag, der, glaube ich, nicht ohne Folgen bleiben wird. Schauen wir mal, wie die Diskussion in Russland weiter ausgeht. Was das Nuklearpotenzial betrifft, sind diese strategischen Bomber Teil der sogenannten nuklearen Triade, also Atomwaffen, die aus Silos starten mit Raketen, Atomwaffen, die von U-Booten ausgestattet werden und eben die von Bombern aus. Da geht es um die nukleare Zweitschlagsfähigkeit und wenn es jetzt weniger Bomber gibt, dann ist jetzt in Russland weniger von dieser Zweitschlagsfähigkeit vorhanden. Das ist schon ein sehr, sehr empfindlicher Schlag, insbesondere in einem Land wie Russland, das ja gerne immer alle bedroht und gerne immer mit den Atomwaffen sozusagen herumwedelt, um groß und stark zu erscheinen. Da wirkt es jetzt etwas schwächer.
Das sagt der deutsche Militärexperte Nico Lange. Russland wurde also empfindlich getroffen. Und jetzt finden heute in Istanbul Verhandlungsgespräche über eine mögliche Waffenruhe im Ukraine-Krieg statt. Da stellt sich die Frage, ob diese jüngsten Angriffe der Ukraine die Ausgangslage für die Verhandlungen verändert. Dazu die Einschätzung von unserem Russland-Korrespondenten Callum McKenzie.
Ich denke, auf russischer Seite ändert das vorerst nicht viel. Russland hält bei den Gesprächen an seinen Maximalforderungen fest und zeigt sich bislang nirgends kompromissbereit. Es will das Bild vermitteln, es sei unbesiegbar, dass man die russische Armee nicht aufhalten könne und dass man deswegen Russland proaktiv entgegenkommen müsse, statt die Ukraine zu unterstützen. Und Russland will sich also vorerst nichts anmerken lassen wollen, glaube ich. Diese Angriffe zwar bestätigen, aber die Wirkung herunterspielen. Die Frage ist eher, wie die Angriffe auf die westlichen Partner der Ukraine wirken. Ein solcher Erfolg zeigt ja, dass die Ukraine durchaus fähig ist, sich zu verteidigen und dass Russland doch verwundbar ist und dass der Ausgang dieses Krieges keineswegs schon feststeht.
Das die Einschätzungen von SRF-Russland-Korrespondent Callum McKenzie. Wir bleiben noch im Ausland, wechseln jetzt aber in die USA. Im Bundesstaat Colorado sind bei einem Angriff auf offener Straße mindestens 6 Menschen verletzt worden, Livia Schmid.
Der Vorfall passierte in der Stadt Boulder. Dort hat ein Mann eine Art Flammenwerfer bei dem Angriff benutzt, einen Brandsatz in eine Menschenmenge geworfen und während der Attacke Free Palestine gerufen, wie Zeugen berichteten. Er wurde später festgenommen. Der Angriff habe sich bei einer wöchentlichen Veranstaltung der lokalen jüdischen Gemeinde ereignet, heißt es von der Bundespolizei FBI. Der US-Außenminister Marco Rubio und die Ministerin für Innere Sicherheit Kristi Noem ordneten den Vorfall als Terrorangriff ein.
In die Schweiz jetzt, ins Wallis. Die Situation in Blatten im Lötschental ist aktuell einigermaßen stabil. Und die Behörden erhalten so langsam ein besseres Bild über die Lage im Gebiet. Der Schuttkegel über dem verschütteten Dorf sei stellenweise bis zu 100 Meter hoch und werde konstant überwacht. Der Fluss Lonza habe sich einen neuen Weg durchs Geröll gebahnt. Der Walliser Kantonsgeologe Raphael Majora sagt, Murgänge und größere unkontrollierbare Wasserdurchbrüche seien zwar theoretisch möglich, aber bisher fließe das Wasser geregelt ab in den Stausee in Verden.
Ich bin optimistisch und positiv. Wir sehen, das Lonsach hat sehr schön ein neues Kanal gemacht und alle Signale, die wir vor Ort sehen, sind positiv jetzt.
Genau, und die Behörden überwachen die Situation eben rund um die Uhr. Bei uns online in der SRF News App gibt's aktuelle Bilder aus Platten rund um die Uhr. Da sehen Sie zum Beispiel, dass am kleinen Nesthorn der Berg weiterhin in Bewegung ist. Es hat viel loses Geröll und es bricht auch immer wieder mal ein bisschen Fels ab dort.
Jetzt zur Schweizer Flugsicherung Skyguides. Die hat aktuell mit technischen Problemen zu kämpfen. Deshalb landen heute am Flughafen Genf 1/5 weniger Flugzeuge.
Die Maßnahme gelte so lange, bis die technischen Probleme behoben seien, teilt Skyguide mit. Konkret habe man in den letzten Monaten 7-mal Probleme mit Radarbildern gehabt. Bei einzelnen Arbeitsplätzen sei wenige Sekunden lang das Bild verloren gegangen. Das Problem sei vor allem in Genf aufgetreten, heißt es weiter. Skyguide betont, die Sicherheit des Luftverkehrs sei nie gefährdet gewesen. Man versuche nun, das Problem zu beheben. Bei den betroffenen Systemen werde ein Update durchgeführt, sowohl in Genf als auch in Zürich. Der Referenzzinssatz für Wohnungsmieten bleibt gleich. Das Bundesamt für Wohnungswesen belässt ihn bei 1,5%. Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer dürfen somit die Mieten gestützt auf diesen Wert nicht erhöhen. Auf der anderen Seite haben Mieterinnen und Mieter keinen Anspruch darauf, dass ihr Mietzins gesenkt wird. Der Referenzzinssatz orientiert sich an den Hypothekarzinsen. Im März senkte ihn der Bund von 1,75 auf 1,5%. Zu den Börsendaten von SIX. Der Nikkei-Index in Tokio fällt um 1,3%. Der Euro wird zu 93,44 gehandelt und der Dollar zu 82,07.
Bestens informiert in den Montagmorgen mit der Sendung «Heute Morgen». Verantwortlich für die Inhalte Daniela Püntener. Die Zeit 11:08.
Wie wird der Montag vom Wetter her, Lucian Schmassmann von SRF Meteo? Der wird wechselnd bewölkt, immer wieder ziehen mal Regengüsse oder auch Gewitter auf und Temperaturen sind bei etwa 21 Grad und zwar gerade beidseits von der Alpen.
SRF 1 Espresso.
Die SBB, die Mails auf Mundart verschickt. Ein Marketing-Gag oder Spam? Die Absenderadresse wirkt auf jeden Fall echt. Sie ist nämlich noreply@sbb.ch und besteht auch der gängige Fälschungstest.
Also für jemanden, der Spam oder Phishing-E-Mails verschickt, ist es trivial, eine E-Mail-Adresse zu fälschen.
Auch so, dass sie den Test besteht, sagt unser Digitalredakteur. Und Menschen mit Leukämie, also Blutkrebs, kann eine Blutstammzellenspende das Leben retten. Ein Spender oder eine Spenderin finden, die passt, ist allerdings schwierig. Darum verwundert es einem schon, wenn man hört, in der Schweiz kann man nur bis 40 Spenderin werden, in Deutschland aber zum Beispiel bis 55. Wir fragen nach. Einen guten Start in die Woche. Ich bin der Oliver Futter. Ja, was ist denn da los? Verschickt SBB neuerdings wirklich Mails auf Mundart? Ein Hörer hat uns nämlich ein Mail weitergeleitet. Das sieht aus wie von der SBB und ist auf Schweizerdeutsch geschrieben. Der Absender ist eben noreply@sbb.ch, eine Adresse, die die SBB selber braucht. Und auch wenn man mit dem Mauszeiger drüber fährt, kommt nicht plötzlich eine komplett andere Absenderadresse drunter führen. So kann man ja eigentlich testen, ob es ein Phishing-Mail ist. Unheimliche Sache also. Aber von Anfang an Sharon Zucker vom Espresso-Team.
Der Espresso-Hörer Gaudenz Waldvogel von Horb im Kanton Luzern hat sich bei uns gemeldet, weil ihn das Mail von der SBB stutzig gemacht hat.
Ja, das Mail ist recht gut geschrieben, aber so nicht ganz durch von A bis Z Mundart. Er hat auch sonst ein paar Ausdrücke, die ein bisschen eingedeutscht tönen.
Schauen wir bzw. hören wir uns das Mail mal an. Da steht: «Sehr geehrter Kunde», fängt also Hochdeutsch an, wechselt dann aber plötzlich auf einen Ort Mundart. «Dein SBB-Reisepass ist nicht mehr gültig. Um deine Passfunktionen wieder zu aktivieren, bitte klick auf den Knopf unten und aktiviere deine Karte nochmal.» Also, was das für ein Dialekt soll sein, weiss ich auch nicht genau. Dann hat es einen Link mit der hochdeutschen Aufforderung «Bestätigen Sie Ihr Konto». Und der Schluss ist dann wieder so etwas Ähnliches wie Mundart. «Sobald du deine Reisekarte wieder aktiviert hast, wird dein Zugang wieder aktiviert.» Tja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, wenn ich das so vorlese, aber da kommt man vielleicht gerade ein bisschen in Stress. Man will ja den Zugang zu seinem SBB-Reisepass aktiviert haben und klickt darum möglicherweise auf den Link. Und genau das ist typisch für ein Phishing-Mail. Es soll ruckzuck gehen und bei der Kundin, beim Kunden setzt das Hirn aus, weil sonst sollte man ja schon beim Wort SBB-Reisepass stutzig werden. Was bitteschön ist denn das genau? Beim Gaudenz Waldvogel ist es noch ein anderer Punkt, der ihn stutzig gemacht und ihn überzeugt hat, dass das Mail nicht von der SBB ist. Nicht nur wegen fehlerhaften Schweizerdeutsch.
dann ist ein Anhang dabei in Form von einem PDF, der überhaupt nicht dazu gepasst hat. Also das ist schon dann amateurhaft gemacht gewesen.
Der Anhang sieht aus wie eine Rechnung. Die Adresse ist eine Firma in North Tonawanda, eine Stadt im amerikanischen Bundesstaat New York. Und für was die Rechnung ist, steht nicht. Kosten tut es 0 Franken oder 0 Dollar oder 0 Euro. Man sieht nicht einmal eine Währung. Im Mail ist dann eben noch der Link, wo man draufklicken sollte und das Konto bestätigen. Auf den Link habe ich natürlich nicht geklickt, erzählt der Gaudenz Waldvogel.
Nein, das meldet sie und ein Haufen andere auch, dass man so Sachen nicht anklicken sollte. Wenn man mit dem Maus drüber fährt, sieht man recht schnell die Adresse, die hinterlegt ist, dass das nicht stimmen kann.
Weil wenn man drüber fährt, kommt nur eine riesen Abfolge von Buchstaben und Zahlen und sicher nicht die Webseite der SBB. Ich frage bei der SBB nach und die schreiben mir, es handle sich um ein klassisches Phishing-Mail, das die Marke SBB missbrauche. Der Tipp von der SBB, man solle solche Mails unbedingt auf der Webseite antifishing.ch melden. Das ist eine Webseite, die das Bundesamt für Cybersicherheit aufgeschaltet hat. Die sammelt Phishing-Mails und verdächtige Internetadressen, gehen denen nach und schauen, dass die so schnell wie möglich vom Netz verschwinden.
Also, die SBB sagt, das ist ein klassisches Phishing-Mail. Die E-Mail-Adresse, die verschickt worden ist, ist allerdings eben eine, die die SBB selber braucht. Die noreply@sbb.ch. Und wo der Gaudenz Waldvogel zum Testen mit der Maus drüber gefahren ist, ist eben keine andere Adresse drunter führen gekommen. Das ist ja der Tipp, den wir hier im Espress auch immer geben. Die E-Mail-Adresse, die es einem zuerst anzeigt, nicht einfach blind vertrauen, sondern mit der Maus drüber fahren. Wenn dann eine andere Adresse für euch kommt, dann ist es eben ein Betrugsmail. Im Fall von dem SBB-Mail passiert das aber eben nicht. Es passiert nichts Verdächtiges, hat der Sharon Zucker selber ausprobiert. Die Adresse, die bleibt noreply@sbb.ch.
Ja, das ist richtig und darum habe ich beim SRF Digitalredakteur Guido Berger nachgefragt, ob man dann so einen Mail-Absender so einfach fälschen kann.
Also für jemanden, der Spam- oder Phishing-E-Mails verschickt, ist es trivial, eine E-Mail-Adresse zu fälschen.
Sozusagen das kleine 1x1 für Ganoven, also einen lupereinen Absender zu fälschen. In unserem Fall wollen die Betrüger ja auch gar nicht, dass man auf noreply@sbb.ch antwortet, sondern dass man auf den Link im Mail klickt und seine Zugangsdaten eingibt. Ein klassisches Phishing-Mail. Wenn die Betrüger aber ein Antwort-Mail wollen, sei es ein bisschen komplizierter, sagt Guido Berger.
Dann muss man ein bisschen kreativer sein, weil man ja dann muss Zugriff haben auf die Adressen und dann macht man eine, die sehr ähnlich wie eine offizielle Adresse aussieht, aber trotzdem ein bisschen anders ist.
Der Absender im Mail zeigt einem also möglicherweise nicht, dass da etwas fake könnte sein. In dem SBB-Mail sieht der Digitalredakteur Guido Berger aber andere eindeutige Indizien.
Ja, zuerst einmal die Sprache, oder? Dass die SBB in einer offiziellen Kommunikation das auf Mundart macht, das finde ich jetzt ziemlich absurd. Und dann, glaube ich, noch wichtiger, dass E-Mail möchte, dass man auf einen Link klickt oder einen Anhang aufmacht.
Und das sage ich eigentlich nie gut. Das Wichtigste sei, sich zu fragen, was das Mail eigentlich von einem will.
In dem Moment, wo jemand probiert, mir etwas anzudrehen oder etwas abzuknüpfen, dann versuchen sie mich eigentlich immer dazu zu bringen, etwas zu machen, was ich eigentlich nicht sollte. Also zum Beispiel das Antworten aufs E-Mail oder eben einen Link klicken oder einen Anhang aufmachen. Und in dem Moment, oder wo ich so etwas mache, dort muss ich eigentlich misstrauisch sein.
Am besten löscht man so ein Mail sofort. Und wenn Sie jetzt unsicher sind, von wem Sie ein Mail bekommen haben, googeln Sie den Absender und melden Sie sich über den Kontakt, den Sie im Internet finden. Weil der Kontakt in einem Fake-E-Mail ist sicher auch fake.
Also, wir nehmen mit dem Test, dass Sie mit der Maus über die Absenderadresse fahren, allein. Das lange nicht, um sicher zu sein, dass es kein Betrugsmail ist. Sie müssen immer auch noch überlegen, ob das tatsächlich sein kann, was da steht und was da jemand von Ihnen will. Im Zweifelsfall besser nachfragen. In unserem Fall zum Beispiel beim Kundendienst von der SBB über einen von den offiziellen Kanälen. Und wenn es Phishing oder Spam ist, meldet Sie es dem Bundesamt für Cybersicherheit. Den Link haben wir Ihnen auf srf.ch/espresso. Parat gemacht. Es ist jetzt ein 20:08, das ist das Konsumentenmagazin Espresso auf SRF 1. Gehen Blut spenden, warum das so wichtig ist, das muss man in der Schweiz, glaube ich, niemandem erklären. Gehen Stammzellen spenden, das kennen dagegen schon weniger. Stammzellenspende, ganz einfach gesagt, brauchen Leute, die Leukämie haben, also Blutkrebs. Der Espresso-Hörer Michael Bono aus St. Gallen hat sich da letztlich ein bisschen genauer informieren wollen und da hat ihn etwas irritiert.
In Deutschland ist Stammzellenspende von 18 bis 55-Jährigen möglich, in der Schweiz nur 18 bis 40-Jährigen. Und mich nimmt es Wunder, wieso ist das so in der Schweiz? Also kann ich jetzt als 48-Jähriger nicht spenden?
Der Michael Bono hört ja immer wieder, wie wichtig dass es sei, dass sich möglichst viele Leute für so eine Stammzellenspende registrieren. Wieso also die strengere Altersguillotine in der Schweiz?
Espresso? Aha, schlauer in die Woche.
Das ist wirklich eine gute Frage. Wieso gilt in der Schweiz ein anderes Alter für die Stammzellenspende als zum Beispiel in Deutschland? Die Antwort kommt von meiner Espresso-Kollegin Yvonne Hafner.
Jeden Tag bekommen in der Schweiz im Durchschnitt 3 Menschen die Diagnose Leukämie oder eine andere schwere Bluterkrankung. Das macht 1'000 pro Jahr, darunter auch viele Kinder und Jugendliche. Für die Behandlung sind sogenannte Blutstammzellen wichtig, ja man kann sagen lebensrettend. Seit den 80er Jahren kann man Blutstammzellen transplantieren, also von einem Menschen zum anderen. Aber eine passende Spenderin finden, ist buchstäblich die Suche nach den Nadeln im Heuhaufen. Genetisch müssen Spender und Empfänger genau passen. Details, die erspare ich jetzt. Aber für jeden und jede vierte Betroffene, die Leukämie hat, findet man keinen passenden Spender. Umso wichtiger ist es, dass sich möglichst viele Leute registrieren lassen. Darum ja, wieso ist in der Schweiz das Alter auf 40 beschränkt? Verantwortlich für das ist das Schweizerische Rote Kreuz. Die Geitrin Eier, medizinische Direktorin bei Blutspende Schweiz, sagt, Achtung, da muss man unterscheiden. Stammzellen spenden kann man in der Schweiz und auch in Deutschland theoretisch bis 60. Da gibt es keinen Unterschied. Der Unterschied ist beim Registrieren. In der Schweiz hat man das Alter für sich zu registrieren vor 5 Jahren auf 40 runtergetan. In Deutschland ist es immer noch bei 55, also 15 Jahre länger. Der Grund ist, dass Spender über 40 nur noch selten angefragt werden, sagt Geitrin Eier von SRK Schweiz.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Sie sich mit 50 registrieren lassen als Spenderin, dass Sie noch abgefragt werden, ist sehr, sehr, sehr gering.
Und zwar darum, weil je älter ein Spender ist, desto schlechter nimmt die Empfängerin die fremden Zellen offenbar an. Oder andersrum gesagt.
Es gibt medizinische Daten, die zeigen, dass Blutstammzelltransplantationen von Spendern, die jünger sind, ein besseres Überleben bringen.
In der Schweiz sind im Moment knapp 200'000 Menschen für die Stammzellenspende registriert. 2% der gesamten Bevölkerung. In Deutschland, wo man 15 Jahre länger kann, sind es 10%. Auf die Frage vom Espresso-Hörer Michael Bono aus St. Gallen muss man also sagen, jedes Land beurteilt es offenbar ein bisschen anders, wie lange es sich lohnt, Spendenwillige in die Datenbank aufzunehmen. In gewissen Ländern fällt die Altersguillotine übrigens schon bei 35. Wichtig sind vor allem, dass die 70 Register, die es weltweit gibt, untereinander vernetzt sind, sagt Blutspende Schweiz. Wie wichtig das ist, das zeigen die aktuellen Zahlen der Schweiz. Wer in der Verwandtschaft niemand hat, der passt, findet fast nur im Ausland einen Spender. Von diesen gut 200 Stammzellentransplantationen, die man letztes Jahr außerhalb der Familie gemacht hat, waren nur 3 Spender aus der Schweiz. Was man muss wissen, eine Stammzellenspende ist aufwendiger als normale Blutspenden. Man muss ins Spital dafür und sie dauert einen halben Tag. Das Registrieren ist hingegen total simpel. Es kommt ein Testkit per Post und man schickt seine Speichelprobe genauso wieder zurück. Weil trotz Altersguillotine von 40 gilt eben doch, sagt Katrin Eier von Blutspende Schweiz.
Je mehr Menschen als Blutstammzellspender registriert sind, desto höher sind die Chancen, dass man für jede Patientin und Patient einen Spender finden können.
Ist also sicher eine gute Sache, wenn man sich als möglicher Stammzellenspender oder Spenderin registrieren lässt. Es hat erst 2% der Leute in der Schweiz, die das gemacht haben. In der Schweiz sollte das einfach vor 40 passieren.
SRF 1 Espresso. Bye.
SRF Verkehrsinfo.
Die Übersicht von 829 Vorsicht im Graubünden, A13 San Bernardino Bellinzona zwischen Pian San Giacomo Mesocco Nord. In beiden Richtungen Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn. Dann Region Solothurn, A1 Richtung Bern zwischen Herkingen und Önsingen Stau wegen eines Pannenfahrzeugs. Für Basel auf der A18 Richtung Basel zwischen Esch Süd und Mutten Süd Stau nach einem Unfall. Stau der stockend auch auf der A2 Richtung Luzern ab dem Grenzübergang Weil. Für Zürich vor dem Kubrist Richtung St. Gallen ab Dietikon, auf dem Westring ab Urdorf Süd, auf der A1 Richtung Zürich ab Effretikon und auf dem Nordring Richtung Bern ab Affolten. Und noch im Graubünden ist der Julier, die Passstraße zwischen Marmorera und Silvaplana in beiden Richtungen gesperrt, wegen Steinschlags. Jetzt ist es 8:30 an diesem Montagmorgen, der Lukas Lütti mit den Morgenthemen.
In Polen hat der rechtskonservative Kandidat Karol Nawrocki die Präsidentschaftswahl gewonnen. Laut dem offiziellen Ergebnis kommt Nawrocki auf fast 51% der Stimmen. Rafał Trzaskowski, der Kandidat der liberalen Regierung, erhält gut 49%. Die Schweizer Flugsicherung Skyguide hat mit technischen Problemen zu kämpfen. Darum landen heute am Flughafen Genf 1/5 weniger Flugzeuge. Man versuche das Problem zu beheben, solange gelte die angekündigte Maßnahme, teilt Skyguide mit. Konkret habe man in den letzten Monaten Probleme mit Radarbildern gehabt. Die Sicherheit des Luftverkehrs sei nie gefährdet gewesen. Der Referenzzinssatz für Wohnungsmieten bleibt bei 1,5%. Das hat das Bundesamt für Wohnungswesen mitgeteilt. Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer dürfen somit die Miete, gestützt auf diesen Wert, nicht erhöhen. Auf der anderen Seite haben Mieterinnen und Mieter keinen Anspruch darauf, dass ihr Mietzins gesenkt wird.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive. It makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. down inside of me. I believe that you love me. Forget your foolish pride. Got to tell it, tell it.
Guten Morgen, 24 von 9 ist es im Studio, das Sven Epine aus der Morgenredaktion, der Gaudenz Weber.
Guten Morgen.
Und unsere Produzentin für eine ganz besondere Serie, Barbara Meier.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Barbara. Es geht um Zeitzeuginnen und es geht ums Autofahren, früher und heute. Und bevor wir zurück unser Rad von der Zeit weit zurückdrehen, mögt ihr noch an eure Autoprüfung erinnern, Barbara?
An welche?
Wie Menge hast du gemacht?
Ich will nicht darüber reden, okay. Aber... Als Gefühl, wenn man sie dann bestanden hat, kann ich mich auch noch sehr gut.
Ist grossartig, oder? Wenn man dann durchgekommen ist. Bei dir, gehen gute Erinnerungen an die Fahrprüfung, ja, oder das Lehren?
Nicht so wahnsinnig viele Erinnerungen, aber ich weiss auch, dass ich auf einen Rutsch durchgekommen bin.
Gratuliere. Schön.
Neid.
Neid. Neid.
Lang ist her.
Es ist lang her. Und, ja, wir haben ganzen Haufen Zeitzeuginnen, die auch noch erzählen, dass das früher vielleicht ganz anders war mit dem Autofahren. Und, darüber reden wir. Aber zuerst gibt's Musik hier von The Real Thing. You to me are everything. Und dann drehen wir das Rad von der Zeit weit, weit zurück. Aber es wird schön, es wird spannend und es wird interessant. Also dranbleiben bei uns und euch einen guten Start in die neue Woche. Der Montagmorgen hier auf dem Eis. I would take the stars out of the sky for you. Stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words could not express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. A change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby. Just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power.
Nothing hier. 20 vor 9 ist es. Und wenn ihr jetzt zu mir schnell ins Auto einsteigt, dann müssen wir noch schnell den Rückwärtsgang einlegen. Und das ist nicht so einfach zu finden. Je nach Auto ist der ein bisschen auf der anderen Seite, aber ich habe ihn noch gefunden.
Das sind noch die Zeiten gewesen. So sind wir früher Auto gefahren.
Ja, der Rückwärtsgang im doppelten Sinn. Wir schauen nämlich zurück und im Studio ist bei uns unsere Produzentin Barbara Meier, die jedes Jahr so ein Zeitzeuginnen-Projekt macht. Barbara, du hast schon über das Ende vom Zweiten Weltkrieg mit ganzen Haufen Menschen geredet, die das miterlebt haben. Über die Nachkriegszeit, über die Swissair zum Beispiel, über die Pfadi und letztes Jahr auch über das Thema Einkaufen. Jetzt geht es um etwas anderes. Das Thema Autofahren. Was ist da besonders dran?
Also für viele Menschen ist das Thema Auto und Autofahren ein für mich überraschend emotionales Thema. Ich muss ehrlich sein, ich habe das ein bisschen unterschätzt, vielleicht weil ich so typische Städterin bin, die es nicht so dringend gebraucht hat und auch erst mit Ende 20 gelernt hat, Autofahren, und ich habe auch noch nie ein eigenes Auto gehabt. Aber das erste eigene Auto, das hat für viele Menschen einfach wirklich grosse Freiheit bedeutet. Freiheit, überall hinzufahren, auch ins Ausland. Und es hat auch eben Unabhängigkeit gebracht ins Leben. Und das Gefühl, das sich dann bei vielen tief verankert hat, das Freiheitsgefühl, das man damit verbindet, das spürt man gut, wenn man mit unseren Zeitzeuginnen und Zeitzeugen redet oder wenn man ihnen jetzt die Woche zulässt. Und man sieht auch glänzige Äugle, wenn man mit den Leuten redet, wenn sie über das reden.
Kann ich nachvollziehen. Und unsere Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die bringen mich wirklich bei jedem Projekt immer wieder ins Lachen, ins Staunen und auch ein bisschen ins Nachdenken natürlich. Man sieht nämlich, wie sich die Zeit unglaublich verändert hat, was man manchmal gar nicht so erwarten würde. Was ist dir das mal persönlich besonders geblieben?
Also neben diesen Emotionen vielleicht auch die Tatsache, dass sich eben viele Leute lange kein Auto haben können leisten und das dann dafür umso mehr geliebt haben. Also ich habe gerade gestern mit einer Frau telefoniert, die gesagt hat, sie und ihre Mann haben das Auto dann schick lackieren in einer besonders schicken Farbe, haben es auch getauft dann in einem Ritual und haben dann sogar alles mit einem Stoff auskleidet, selber genäht, damit das wirklich schick aussieht. Aber dann auch die Tatsache, dass die Autos zwar eigentlich top modern für damals gewesen sind, aber aus heutiger Sicht sind sie wirklich unkomfortabel gewesen und auch gefährlich. Man hat noch lange keine Gurte gehabt und eigentlich keine Scheibenwischer, keine Blinker am Anfang. Das heisst, man hat müssen winken mit der Hand, wenn man hat wollen abbiegen. Und stell dir mal vor, ohne Scheibenwischer, also wenn es geregnet hat, bist du nicht weit gekommen.
Ja, das ist unglaublich. Weißt du noch, welche Farbe, dass sie das Auto lackiert haben?
Sie hat gesagt, Eierschalenfarbig Metallic.
Wow. Siehst du? Unglaublich, einfach toll. Es hat übrigens auch keine Kopfstütze gegeben in vielen Autos. Also da, wenn der eine ein bisschen hinten reinputscht ist, dann ist auch nicht so gut gewesen. Also unglaublich, die Entwicklung, die da passiert ist. Und um das geht es in diesen Zeitzeugenwochen natürlich immer wieder. Aber nicht nur um Emotionen und Geschichten, oder?
Nein, wir schauen Ende Woche dann zum Beispiel auch, wie ein Auto die Schweiz landschaftlich und gesellschaftlich verändert hat. Aber eben nicht, ich sage jetzt mal nicht, immer nicht trockenen Geschichtsunterricht, sondern die Geschichte, die wird durch die Geschichten von unserem Publikum, von unseren Zeitzeuginnen und Zeitzeugen eben lebendig, finde ich. Man wird zum Beispiel viel mehr in ein Thema reingebracht, wenn einem dann beim Thema Autobahn eine Zeitzeugin erzählt, wie sie als Sonntagsausflug am Auto schauen an der Autobahn und der Vater dann gesagt hat, ein Haus mit Blick auf die tolle Autobahn, das können wir uns halt leider nicht leisten. Wenn das zeigt dann vielleicht auch, wie sich bei ein paar Leuten das Verhältnis zu Strasse dann später verändert hat.
Unglaublich. Und mit was starten wir jetzt in dieser Woche? Bist du gespannt?
Also wir fangen mit dem Anfang von jeder Autofahrkarriere an, mit der Fahrschule und der Fahrprüfung. Da sind von unserem Publikum besonders viele Rückmeldungen dazugekommen, weil da eben auch viele Emotionen dran hängen können. Von der Theorieprüfung, die aus genau vielleicht einer Verkehrsregelfrage bestanden hat, am Anfang bis zu Fahrstunden in Simulatoren, die wirklich für die gewesen sind, die noch überhaupt keine Ahnung vom Auto hatten. Das ist in den 60er Jahren sehr modern gewesen. Und dann schauen wir auch, wie sich die Anforderungen an eine Fahrprüfung so ein bisschen entwickelt haben, was man noch hätte können. Und wir haben einen 91-jährigen ehemaligen Fahrlehrer zu Gast, den ich jetzt dann bald abholen kann. Und der hat ab 1956 Fahrstunden gegeben, hat zum Teil ganze 3 Generationen von einer Familie dazu gebracht, Auto zu fahren.
Also du gehst noch abholen, kommt er mit dem Auto?
Nein, er hat das Auto mit 80 freiwillig abgegeben, er kommt mit dem Tram.
Voilà. Also, so viele tolle Geschichten. Ich habe heute Morgen schon schmunzeln, als ich gehört
gehört habe, es hat mal Fußgängerstreifen über die Autobahn gegeben. Und das! Unglaublich und nicht mehr vorstellbar. Also, ein Haufen solcher Geschichten und noch vieles mehr zur Entwicklung rund ums Autofahren. Die ganze Woche schwerpunktmässig jeweils bei uns im Treffpunkt zwischen 10 und 11 am Vormittag und auch am Nachmittag zwischen 2 und 3. Und natürlich auch online. Da kann man zum Beispiel den Zeitzeugen Walter Iserschmidt kennenlernen, der mit einem von seinen ersten Auto sogar mal über einen gefrorenen See, nämlich über einen Bielersee, hat dürfen fahren und bis heute Oldtimer-Autos liebt. Also, tolle Geschichte, unsere Zeitzeugen-Geschichte live am Radio oder auch online.
Das waren noch Zeiten. So sind wir früher Auto gefahren.
Sono in un paese lì nel Salento, dove azzurro il mare e soffia forte il vento. Di tempo ormai ne è passato tanto, quanti ricordi e quante partenze. Ma la mia casa si trova laggiù, e quando ritorno il cielo è più blu. Salento, sole, mare e vento. Salento, nella vita e amore. Del paese dove io sono nato, molto è diverso, tanto è cambiato, ma nel mio cuore c'è sempre il ricordo del tempo vissuto lì nel Salento. Ma il mio paese trova laggiù, e quando ritorno il cielo è più blu, blu, blu. Salento, sole, mare e vento. Salento, è la vita e amore.
Brigante mit Salento, wo wir gehört haben, am 10 vor 9. Und jeden Sonntagmorgen, da gibt's ja bei uns auf SRF 1 die volle Portion Geschichten aus dem Leben. Unglaublich spannend zum Hören in unserer Wochentalkshow im Persönlich. Und die aktuellste Ausgabe, die ist für euch schon online parat auf srf1.ch. Im Internet jederzeit zum Nachhören. Und Gäste von Dani Vorler von gestern, das ist die Schauspielerin Teddy Kaufmann gsi und auch der Fotograf, der Regisseur, der Marco Grob. Teddy Kaufmann, mit 90 immer noch regelmässig auf der Bühne, lernt entsprechend auch vorab ihre Texte, sagt aber...
Das ist kein Problem. Seit Kind lehre ich immer gleich. Ich lehre immer, sagen wir jetzt mal, 4 Seiten. Am Morgen lehre ich 4 Seiten. Die gehen dann den Tag durch bei mir im Kopf rum. Die Nacht im Bett gehen die auch durch. Wenn ich nicht mehr weiter weiss, mache ich Licht, dann schaue ich wieder. Dann geht es wieder durch. Am Morgen, wenn ich verwache, geht's auch wieder durch, und dann kommen die nächsten 4 Seiten, und so geht's, bis ich die ganze Rolle kann. Wenn ich aber dann auf der Strasse neben dir durchlaufe, dann kenne ich die nicht. Von dem Moment an, wo ich das Textbuch habe, geht bei mir nichts mehr anders. Und dann gibt's es auch, dass ich auf der Strasse laufe und halt vor mir anfludere. Ja. Aber, wenn dann nicht danach jemand kommt, denkt, sind die alte Sturen. Bei Rot. Aber das ist halt einfach so.
Grossartig. Und der zweite Gast im Persönlich heisst Marco Grob, hat von Hollywood-Superstars über US-Präsidenten wirklich fast alles fotografiert. Er war lange fürs Time-Magazin unterwegs gewesen, mit seiner Kamera, für das auch im Weissen Haus, im Oval Office, also im Präsidentenbüro.
Ja, das erste Mal ist sicher, ich meine, ein Jura-Südfüßler. Ich habe meine Füße aufgenommen auf diesem Teppich, mit dem Madeln, mit den Pfeilen und den Dingen, die immer zeigt, ob die USA Krieg haben oder nicht, was meistens eben leider so ist. Und habe meine Füße aufgenommen auf dem Teppich vom Oval Office, weil mir damit am nächsten Tag, wie ich kann glauben, dass ich überhaupt durchsehe. <bin. lacht> Für mich ist es manchmal mehr der Raum oder der Ort, wo ich bin, als Person, die ich dort treffe. Mhm. Die kommen und sie gehen. Mhm. Aber die Institution selber, die ist dort. Ja. Und ich gehe gerne in Räume ein, wo schwierig ist, jetzt zu kommen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also, schon als Jugendlicher habe ich das gehabt. Ich komme gerne so hinter Eingänge. Ja.
Der Marco Grob und Teddy Kaufmann, also zwei spannende Persönlichkeiten in der aktuellen Ausgabe von unserer Wochentalksendung persönlich. Wie gehört zum Nachhören auf srf1.ch. Made in Switzerland. Betty Legler, Rock for the Lady. 5 Minuten noch, dann ist es 9.
SRF Meteo.
Ja, der Wochenstart Ende bewölkt und regnerisch, aber Lucian Schmassmann von SRF Meteo, es gibt ein paar Lichtblicke. Wo scheint sie im Moment durch die Wolken durch?
So, im Unterwallis hat sich die Wolken gerade ein bisschen, die Wolkendecke ein bisschen auflockern. Da scheint die Sonne momentan zumindest lokal ein bisschen durch. Und auch sonst gibt es die Chance, dass wir ein paar Sonnenstrahlen heute noch werden sehen. Aber du hast schon richtig gesagt, grundsätzlich dominieren die Wolken. Es ist mehrheitlich bewölkt über den ganzen Tag gesehen. Und aus diesen Wolken gibt es auch immer wieder mal Regen. Momentan ist gerade ein grösseres Regenband so einmal von West nach Ost über die Schweiz am Laufen. Dahinter gibt es dann wieder mal so ein bisschen trockene Phase, bevor dann aber wieder neue Regengüsse und auch neue Gewitter aufziehen. Und die Gewitter, die haben es vor allem auf der Alpen-Südseite in sich. Gerade am Nachmittag und am Abend gehe ich davon aus, dass es dort zumindest lokal ein paar kräftige Gewitter wird geben. Da gehe ich von grösseren Hagelkörnern aus und auch von der einen oder anderen Sturmböe und natürlich auch von viel Regen in kurzer Zeit. Temperaturen ganz in einem anderen Bereich, wie sie das noch am Wochenende gewesen sind. Höchstwert heute beidseits von der Alpen bei etwa 21 Grad.
Morgen Vormittag gibt es ein bisschen vermehrt Aufhellungen.
Genau, morgen starten wir zuerst mal freundlich. Es hat zwar schon Wolken umeinander, aber die Sonne mag noch recht gut durchkommen. Dann aber schon im Verlauf vom Vormittag, da kommen wieder von Südwesten her ein bisschen mehr Wolken zu uns. Und es kommen dann auch wieder neue Regengüsse in die Schweiz. Es wird wahrscheinlich dann morgen aber nicht mehr ganz alle treffen. Die grösste Chance, dass man mal verregnet wird, hat man vor allem so ein bisschen entlang vom Jura, entlang von der Voralp oder generell auch auf der Alpen-Südseite. Aber auch im Flachland wird es an einigen Orten dann einmal regnen kommen. Morgen im Verlauf vom Tag. Und die Temperaturen, die gehen nur leicht drauf. 22 Grad sind die Höchstwerte und so richtig typig ist es auf der Alpen-Südseite.
Flame.
SRF Verkehrsinfo.
Die Übersicht von 8.59 Entwarnung in Graubünden, in San Bernardino, Bellinzona zwischen Pian San Giacomo und Mesocco Nord besteht keine Gefahr mehr durch Tiere auf der Fahrbahn. Dann Zentralschweiz A2 Richtung Gotthard zwischen Buchs und Beckenried gesperrt nach einem Unfall. Für Basel A18 Richtung Basel zwischen Esch Süd und Mutten Süd Stau nach einem Unfall. Stau auch auf der A2 Richtung Luzern ab dem Grenzübergang Weil. Dann Region Zürich Oberland Autobahn Richtung Uster zwischen dem Brütiseller Kreuz und Wangen Stau ebenfalls nach einem Unfall. Stauder Stocken dann vor dem Gubrist Richtung St. Gallen ab Dietikon, auf dem Westring ab Urdorf Süd, auf der A1 Richtung Zürich ab Baltenswil und auf dem Nordring Richtung Bern ab Seebach. Gute Fahrt! Jetzt ist es 9 Uhr. Zeit fürs heute Morgen heute mit der Romana Kaiser. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, es ist ein haarscharfes Resultat in Polen. Der EU-kritische Kandidat Nawrocki gewinnt die Präsidentschaftswahl. Und das heisst für Polen erstmal, es wird komplizierter in der Politik. Und Wladimir Putin lässt sich nicht beeindrucken, wohl auch nicht von den ukrainischen Angriffen auf russische Flugplätze. Unser Korrespondent in Moskau sagt, trotz dieser Blamage werde Putin bei den Verhandlungen über den Ukraine-Krieg nicht von seinen Maximalforderungen abweichen. Grau und nass, das sind heute die Stichworte beim Wetter, oder, lieber Schmidt?
Das ist so. Guten Morgen. Es hat viele Wolken heute. Dazu gibt es Regenschauer und auch Gewitter. Das Ganze bei 21 Grad.
In Polen hat der rechtskonservative Kandidat Karol Nawrocki die Präsidentschaftswahl gewonnen. Laut dem offiziellen Ergebnis kommt er auf fast 51% der Stimmen. Nawrocki wurde von der rechtskonservativen Oppositionspartei PiS unterstützt. Sein Gegenkandidat Rafael Trzaskowski von der liberalen Regierung erhält gut 49% der Stimmen. Es war also eine sehr knappe Wahl, aber der rechtskonservative Nawrocki hat das Rennen gemacht, weil er bei einer knappen Mehrheit einfach besser angekommen sei, das sagt Osteuropa-Korrespondentin Judith Huber.
Mit seiner hemdsärmeligen Art und seinen harten, pointierten Aussagen konnte er überzeugen, offenbar eben mehr als der weltläufige Städte Trzaskowski, der eher etwas elitär wirkt. Und Polen ist nach wie vor ein sehr konservatives, nach innen gekehrtes Land, das nicht zu viel Veränderung und nicht zu viel Einmischung von außen will. Und diesen Leuten schien Nawrocki offenbar die Beste.